Stell dir vor, du hältst so ein richtig antikes Dokument in den Händen. Also so eins, das auf den ersten Blick wirkt wie ein, ja, wie so ein verstaubtes Relikt.
So eine alte Predigt aus einer längst vergangenen Zeit, ne?
Genau. Aber wenn du dann anfängst, diese oberste Schicht mal so ein bisschen abzukratzen, dann entpuppt sich das als etwas, naja, als etwas völlig anderes.
Ja, es ist eben absolut kein trockenes Theoriebuch.
Richtig. Es ist vielmehr ein hochpräzises, ja fast schon psychologisches Überlebenshandbuch, geschrieben für Leute, die gerade dabei sind, absolut alles zu verlieren.
Ihren sozialen Status, ihre Ehre.
Ihren kompletten Platz in der Gesellschaft, ja. Und damit herzlich willkommen zu The Deep Dive, unserer heutigen Analyse, bei der wir genau dieses Überlebenshandbuch mal so richtig sezieren wollen.
Ja, und dieses Konzept des Überlebens, das ist wirklich entscheidend hier. Weil historische Texte wie dieser, die entstehen ja nie einfach so im luftleeren Raum.
Klar.
Die sind eigentlich fast immer die direkte Antwort auf eine massive existenzielle Krise. Und die Krise, über die wir heute mit dir sprechen, die verlangte nach drastischen intellektuellen Maßnahmen.
Absolut. Und wie unseren heutigen Tauchgang in die Quellen haben wir uns wirklich durch einen wahnsinnig faszinierenden Stapel an Notizen gegraben.
Oh ja, das war einiges.
Konkret geht es da um die Vorlesungsunterlagen von Dr. David A. de Silva, und zwar über das biblische Buch der Hebräer. Genauer gesagt, schauen wir uns Kapitel 2, die Verse 5 bis 18 an.
Genau die.
Und unsere Mission heute ist es, herauszufinden, wie dieser antike Autor ein echtes, also ein wirkliches rhetorisches Feuerwerk zündet.
Ja, das ist das richtige Wort dafür.
Wir untersuchen nämlich, wie er radikale linguistische Kniffe nimmt, dann noch Anleihen aus der stoischen Philosophie
Ganz wichtiges Element.
und das alles kombiniert mit einer tiefen psychologischen Analyse unserer intimsten menschlichen Todesängste.
Wahnsinn, oder?
Ja, total. Und sein Ziel damals war eben, einer komplett marginalisierten Gemeinschaft, die wegen ihres Glaubens verstoßen wurde, irgendwie Trost und unerschütterlichen Mut zu spenden.
Genau. Und um diese Menschen wirklich aufzufangen, stand der Autor vor einer gewaltigen Aufgabe.
Oh ja.
Er musste denen nämlich beweisen, dass ihr aktuelles Leiden und dieser totale soziale Absturz eben kein Zeichen dafür waren, dass Gott sie verlassen hatte.
Sondern quasi das Gegenteil, ne?
Richtig. Er musste ihnen zeigen, dass sie sich exakt auf dem richtigen Weg befinden. Und der einzige Weg, das überhaupt zu tun, bestand darin, die absolute Autorität seiner zentralen Figur, also Jesus, wirklich unanfechtbar zu machen.
Okay, lass uns das mal aufdröseln. Der Autor wählt dafür nämlich eine Methode, die, also mich erinnert das total an einen brillanten, vielleicht etwas skrupellosen Staranwalt unserer Zeit.
Schöner Vergleich.
Ja, stell dir das mal vor, du hast da einen uralten, quasi in Stein gemeißelten Vertrag und dieser Anwalt liest ihn, findet so ein winziges, kaum sichtbares sprachliches Schlupfloch
Ja.
und nutzt es dann einfach, um die Bedeutung des gesamten Textes komplett auf den Kopf zu stellen.
Exakt das passiert hier.
Genau das macht der Hebräerbrief mit einem sehr alten Text, nämlich Psalm 8.
Das Faszinierende hier ist wirklich die Mechanik dieses sprachlichen Tricks. Also wenn man sich mal die Übersetzungshistorie ansieht.
Erzähl mal.
Also Psalm 8 war im ursprünglichen historischen Kontext ein recht, naja, unkomplizierter Text. Eigentlich ein reines Loblied auf den Platz der Menschheit in Gottes Schöpfung.
Okay.
Da steht dieser bekannte Satz, was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? Und im hebräischen Originaltext heißt es dann weiter, Gott habe den Menschen ein wenig niedriger als die Engel gemacht.
Warte mal kurz, bevor wir zum Schlupfloch kommen, dieses ein wenig niedriger im Hebräischen, das ist doch rein räumlich gemeint, oder?
Ganz genau.
Also ich stelle mir das vor wie so eine Art himmlisches Organigramm.
Haha, ja.
Also Gott sitzt ganz oben im Chefsessel, eine Etage tiefer sind dann die Engel und direkt darunter rangiert der Mensch auf dieser Leiter der Schöpfung.
Ja, das beschreibt die hebräische Intention eigentlich perfekt. Es ist einfach eine fixe, unveränderliche, hierarchische Einstufung.
Okay.
Aber das Schlupfloch, von dem du vorhin gesprochen hast, das öffnet sich eben nicht im Hebräischen. Das entsteht erst durch die Übersetzung dieses Textes ins Griechische.
Ah, in diese sogenannte Septuaginta, ne?
Richtig. Wenn dieses spezifische hebräische Wort für ein wenig ins Griechische übersetzt wird, dann gewinnt es plötzlich so eine zweite Ebene.
Krass.
Es kann nämlich weiterhin räumlich gemeint sein, aber es kann auch rein zeitlich verstanden werden. Also im Sinne von für eine kurze Zeit.
Ah, und das schnappt dann die Falle von unserem brillanten antiken Anwalt zu, oder?
Ganz genau so ist es.
Der Autor des Hebräerbriefs, der sieht dieses für eine kurze Zeit im griechischen Text und denkt sich, Moment mal, das wende ich jetzt einfach gar nicht mehr auf die gesamte Menschheit an.
Er entführt den Text quasi.
Ja, total. Er löst den Text von uns Menschen und wendet ihn punktgenau und wirklich exklusiv auf Jesus an. Er nutzt diese zeitliche Komponente, um eine Geschichte von Inkarnation und Verherrlichung zu erzählen.
Mhm.
Also, Jesus war für eine kurze Zeit niedriger als die Engel, nämlich damals, als er Mensch wurde und litt, und wurde eben erst danach mit Herrlichkeit gekrönt.
Und weißt du, dieser hermeneutische Schachzug, der geht sogar noch weiter.
Echt?
Ja. Um diese neue, messerscharfe Interpretation wirklich durchzuziehen, ignoriert der Autor ganz bewusst bestimmte Teile des originalen Psalms.
Einfach weggelassen?
Ja, in Psalm 8 gibt es nämlich eine Zeile über die Herrschaft des Menschen über die Werke der Schöpfung. Das ist ein offensichtlicher Rückgriff auf die Genesis und diesen Auftrag an die Menschheit.
Aha, okay.
Der Autor des Hebräerbriefs lässt diesen Teil aber einfach unter den Tisch fallen.
Warum?
Weil es seine neue Argumentation stört. Er will ja keine universelle menschliche Anwendung mehr, sondern er will das exklusiv auf Jesus beziehen.
Er blendet also alles aus, was nicht auf eine Einzelperson passt und klammert sich stattdessen voll an einen ganz anderen Begriff aus dem Psalm, richtig? Nämlich den Menschensohn.
Genau da wird die Genialität von seiner Textauflegung so richtig sichtbar. Im originalen Psalm war Menschensohn lediglich ein, poetisches Synonym für sterbliches Wesen.
Mhm.
Viele moderne Übersetzungen schreiben da heutzutage auch einfach die Sterblichen.
Ah, das macht Sinn für so einen Psalm.
Ja, aber das würde die Argumentation des Hebräerbriefs komplett zerstören. Deswegen fixiert sich der Autor so sehr auf diesen Begriff Menschensohn. Weil in den Evangelien, also bei Markus, Matthäus und Lukas, war das ironischerweise die absolute Lieblingsbezeichnung Jesu für sich selbst.
Ach krass.
Ja, und so schlägt er dann diese Brücke und macht aus einem allgemeinen Gedicht über die Menschheit plötzlich eine präzise Prophetie über Jesus.
Also, was bedeutet das alles? Wenn wir jetzt diesem Argument mal folgen, dann stellt sich mir als modernem Leser da sofort eine recht kritische Frage.
Schieß los.
Die Quelle sagt an dieser Stelle, dass Gott den Anführer ihrer Rettung, also Jesus, durch Leiden perfektioniert habe.
Ja.
Mhm. Aber wenn ich heute höre, dass irgendwas perfektioniert werden muss, dann impliziert das doch zwingend, dass es vorher mangelhaft, fehlerhaft oder, wie so ein schlechter erster Entwurf war. War er also fehlerhaft?
Nein, nein. Das ist ein absolutes, klassisches Missverständnis.
Okay.
Das entsteht einfach, wenn wir unsere moderne Brille aufsetzen. Wir dürfen unseren heutigen Begriff von Perfektion, also dieses Ausbügeln von Makeln, bis etwas komplett fehlerfrei ist, den dürfen wir nicht auf das altgriechische Konzept anwenden.
Verstehe.
In der Sprache und der Gedankenwelt des Hebräerbriefs bedeutet perfekt machen oder vollenden im Griechischen was fundamental anderes.
Was denn?
Es bedeutet, einen Entwicklungsprozess bis zu seinem vorherbestimmten finalen Endpunkt zu bringen. Es geht hier um Teleologie, also das Erreichen von einem Ziel.
Okay, das ist jetzt vielleicht etwas abstrakt, aber die Notizen von Dr. De Silva, die liefern hier ja zum Glück ein paar wirklich greifbare Beispiele aus der damaligen Welt, um das so ein bisschen zu verdeutlichen.
Ja, sehr gute Beispiele sogar. Also ein Kind wird demnach perfektioniert, wenn es das Erwachsenenalter erreicht. Es war als Kind ja vorher nicht fehlerhaft oder irgendwie kaputt. Es war einfach nur noch nicht am Ziel seiner biologischen Entwicklung, oder?
Das ist ein hervorragender Vergleich, genau. Und ein weiteres Beispiel aus diesem ganzen Textumfeld sind die antiken Mysterienreligionen.
Oh, spannend.
Ein Anwärter wird in diesen Kulten nämlich perfektioniert, sobald sein extrem langwieriger Initiationsritus abgeschlossen ist.
Und noch treffender für unseren religiösen Kontext heute, ein Blick in das Buch Exodus in der Septuaginta zeigt, dass Priester erst als perfektioniert gelten, wenn ihre Ordination, also ihre Weihe, vollständig beendet ist.
Wow, okay, das dreht die komplette Perspektive für die Zuhörer damals, oder?
Absolut.
Das brutale Leiden am Kreuz war demnach also keine kosmische Strafe oder ein Scheitern und schon gar kein Zeichen von Schwäche. Es war quasi der zwingend notwendige Initiationsritus.
Genau das ist der Punkt.
Es war der Prozess, der durchlaufen werden musste, um sein finales Ziel zu erreichen, nämlich die Installation als himmlischer Hohepriester im ständigen Reich Gottes.
Ja.
Und wenn dieser extreme Weg für den Anführer galt, dann wirft das ja ein völlig neues Licht auf die Anhänger, die gerade selbst massiv leiden.
Und genau hier entsteht das, was wir heute vielleicht radikale Solidarität nennen könnten. Der Autor verwebt hier ganz bewusst das Schicksal des verherrlichten Sohnes mit dem Schicksal der vielen Söhne und Töchter. Wir müssen uns da wirklich mal die emotionale Lebensrealität dieser Gemeinde vor Augen führen.
Ja, das ist wichtig.
Die litten nämlich unter dem absoluten sozialen Tod, unter Schande. Sie verloren ihre gesamte Ehre. Das wurde in der griechischen Welt Doxa oder Taime genannt.
Um das vielleicht für uns heute mal greifbar zu machen, das ist ja nicht so, als ob man mal einen schlechten Tag im Büro hat oder so.
Nein, überhaupt nicht.
Das ist eher vergleichbar mit der extremsten Form von moderner Cancel Culture.
Guter Punkt.
Also von einem Tag auf den anderen bist du dein Job los, deine eigenen Nachbarn wechseln die Straßenseite, wenn sie dich nur sehen, deine Familie bricht den Kontakt komplett ab, dein kompletter gesellschaftlicher Wert wird einfach auf Null gesetzt.
Ja.
In der Antike hing ja dein nacktes Überleben an diesem sozialen Netzwerk. Wenn du verachtet wurdest, warst du quasi lebendig begraben.
Genau, und diese Verzweiflung trieb die Menschen damals natürlich massiv in die Isolation. Und um diese existenzielle Schande jetzt zu bekämpfen, greift der Autor zu einer Methode, die aus moderner Sicht extrem gewagt ist.
Oh ja.
Er nimmt Zitate aus dem Alten Testament und legt sie Jesus wirklich wortwörtlich als direkte Rede in den Mund.
Ja, das hat mich beim Lesen der Quellen wirklich total stutzig gemacht.
Verstehe ich.
Er zitiert da zum Beispiel Psalm 22. Ich will deinen Namen meinen Brüdern verkünden. Aber noch viel wilder finde ich das Zitat aus Jesaja Kapitel 8.
Haha, ja. Jesaja sprach damals in einem ganz spezifischen historischen Kontext über seine eigenen Kinder, als er sagte, sieh, hier bin ich und die Kinder, die Gott mir gegeben hat.
Ja. Und unter diesen Kindern war ein Sohn mit dem wirklich absurd langen Namen. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Maha-Shalala-Hashbaz.
Hast du richtig ausgesprochen?
Puh, Glück gehabt. Aber wie rechtfertigt der Autor des Hebräerbriefs das denn bitte? Er nimmt einen Text über einen antiken Propheten und seinen seltsam benannten Sohn und behauptet dann einfach, ja Leute, das ist Jesus, der da zu uns spricht. Ist das nicht reines Wunschdenken oder sogar dreiste Verfälschung?
Also nach unseren extrem strengen, historisch-kritischen Maßstäben von heute würden wir das definitiv so sehen. Aber in der hermeneutischen Tradition der Antike war das eine total anerkannte und ja fast schon meisterhafte Methode, um tiefere theologische Wahrheiten herauszudistillieren.
Okay, andere Zeiten, andere Sitten.
Genau. Der Autor ignoriert den historischen Jesaja ja nicht aus Versehen. Er formt das Material ganz gezielt um so eine unzerbrechliche theologische Solidarität zwischen Jesus und dieser leidenden Gemeinde zu illustrieren.
Verstehe.
Und das Interessante dabei ist, dass er ein Vokabular benutzt, das in der antiken Welt, besonders in der stoischen Philosophie, ohnehin schon sehr populär war.
Das stimmt. Die Quelle zieht da ja klare Parallelen zu den Stoikern der damaligen Zeit, was diesen ganzen kulturellen Hintergrund extrem erhält.
Ja, nimm mal Seneca, ein wirklich berühmter römischer Philosoph aus dem 1. Jahrhundert. Der vertrat diese Idee ganz vehement, als er schrieb, wir stammen alle aus derselben Quelle.
Mhm.
Oder nehmen wir Aratus, einen Denker, den der Apostel Paulus laut Apostelgeschichte 17 auf dem Areopag in Athen sogar selbst zitiert hat, mit den Worten, wir sind alle Gottes Nachkommen.
Krass.
Diese Vorstellung einer universellen, brüderlichen Verbundenheit der gesamten Menschheit, die lag damals gewissermaßen einfach in der Luft.
Aber wenn wir genau hinschauen, dann macht der Hebräerbrief doch eigentlich was fundamental anderes als diese stoischen Philosophen, oder?
Inwiefern?
Naja, bei den Stoikern ist es so dieses philosophische, fast schon elitäre, ach, wir sind doch eh alle Kinder des Universums.
Ja, das stimmt.
Der Hebräerbrief hingegen, der lebt ja von diesem extremen Kontrast. Da ist dieser unfassbar hochgestellte, komplett verherrlichte Sohn Gottes.
Mhm.
Und der blickt jetzt auf diese verachteten, angespuckten, am Rand der Gesellschaft stehenden Menschen herab und sagt, ich schäme mich nicht, euch meine Brüder und Schwestern zu nennen.
Das ist der Kern, ja.
Und das ist doch der springende Punkt. wenn der absolute König sich nicht für dich schämt, ja, warum um alles in der Welt solltest du dich dann für ihn schämen? Oder für dich selbst? Die Verachtung deiner Nachbarn wird im Licht von so einer kosmischen Anerkennung doch völlig irrelevant.
Das ist eine komplette Umwertung aller antiken Werte. Die externe soziale Schande, die diese armen Menschen da fast erdrückt hat, die wird durch diese zugesagte interne himmlische Ehre regelrecht pulverisiert.
Wahnsinn.
Und das bereitet jetzt eigentlich die Bühne für den vielleicht wichtigsten Punkt des gesamten Textes.
Hier wird es wirklich interessant. Denn diese Solidarität, über die wir sprechen, die ist eben nicht nur ein warmes, tröstendes Bauchgefühl. Der Autor argumentiert, Jesus hat diesen leidvollen Weg auf sich genommen, um etwas sehr, sehr Praktisches zu zerstören.
Mhm.
Nämlich den ultimativen Endgegner unserer Existenz. Die Angst vor dem Tod.
Ja, ein Riesenthema.
Ich habe da echt lange drüber nachgedacht, wie man das am besten in unsere Zeit heute übersetzen kann. Und ich stelle mir diese Todesangst wie so ein unsichtbares, bösartiges Betriebssystem vor.
Oh, interessante Metapher.
Ja, das läuft so völlig unbemerkt im Hintergrund unserer Psyche. Wir denken ja im Alltag nicht ständig, oh Gott, ich werde morgen sterben.
Zum Glück nicht, nein.
Aber dieses Programm, das treibt uns unbewusst an. Es zwingt uns quasi zur Überkompensation. Es lässt uns maßlos Reichtum anhäufen, als ob so ein großes Bankkonto uns irgendwie unsterblich machen könnte.
Ja, so als Schutzschild.
Genau. Es weckt in uns diesen Drang, alles im Leben zwanghaft kontrollieren zu müssen. Und das Schlimmste finde ich, es macht uns feige.
Absolut.
Es lässt uns bei krasser Ungerechtigkeit einfach wegschauen, weil wir Panik um unsere eigene Sicherheit und unser eigenes Überleben haben.
Dieses Betriebssystem ist wirklich eine exzellente Metapher für das, was der Text hier beschreibt. Also die unbewusste Todesangst als Wurzel für fast all unsere moralischen und psychologischen Dysfunktionen.
Ja.
Dr. De Silva zeigt in seinen Notizen da wirklich brillant auf, wie der Hebräerbrief an dieser Stelle die Erkenntnisse der antiken stoischen Philosophie nimmt und sie, naja, er verschmilzt sie mit einer jüdisch-christlichen apokalyptischen Weltsicht.
Warte mal kurz. Wenn du sagst, er nimmt die stoische Philosophie, hatten die Stoiker dieses Problem mit der Todesangst nicht eigentlich schon längst gelöst?
Naja.
Warum brauchten diese Leute dann diesen neuen Text, wenn die Philosophen auf dem Marktplatz doch das Gleiche predigten?
Die Stoiker hatten das Problem intellektuell gelöst, ja.
Ja, okay.
Epiktet, das war ein stoischer Zeitgenosser des Hebräerbriefautors, der brachte es ziemlich auf den Punkt. Er sagte, der Tod ist nichts Schreckliches, sonst hätte er Sokrates erschreckt.
Aha.
Sokrates war für die so der absolute Prototyp des angstfreien Menschen. Seneca argumentierte, dass Sokrates diesen giftigen Schierlingsbecher vollkommen furchtlos trank, nur um der Menschheit zu beweisen, dass die Angst vor Tod und Gefangenschaft eigentlich eine Illusion ist.
Wahnsinnig mutig.
Ja, der stoische Ansatz war also, erkenne durch Vernunft, dass der Tod natürlich ist und lass dich von der Angst davor nicht von einem tugendhaften Leben abhalten.
Das klingt wahnsinnig vernünftig, aber auch wahnsinnig anstrengend.
Haha, ja.
Weil man es ja nur durch reine Willenskraft schaffen muss. Was ist also dieses Upgrade, das der Hebräerbrief liefert?
Der Hebräerbrief verschiebt den Sieg über den Tod von dieser reinen intellektuellen auf die kosmische apokalyptische Ebene. Jesus besiegt den Tod hier eben nicht einfach durch so eine stoische Gelassenheit beim Sterben.
Sondern?
Laut dem Text zerstört er durch seinen eigenen Tod den Teufel. Also die Instanz, die den Tod als ultimative Waffe und Drohung einsetzt. Er befreit die Menschen, die durch diese krasse Angst ihr ganzes Leben lang in einer unsichtbaren Sklaverei gehalten wurden.
Und das Fazit daraus? Das ist wirklich bahnbrechend, überleg dir das mal. Wenn du vom Äußersten befreit bist, also von dieser tiefsitzenden Panik zu sterben und einfach ins Nichts zu verschwinden,
ja,
dann wirst du doch absolut immun gegen jede externe Manipulation.
Exakt.
Denn wenn dir der physische Tod keine Angst mehr macht, was sollen dir dann diese blasseren Schatten des Todes noch anhaben? Der Verlust von deinem Haus,
genau,
soziale Ausgrenzung oder Spott von den Nachbarn, diese Dinge, die verlieren komplett ihre Macht über dich.
Richtig.
Du bist moralisch endlich richtig frei und in der Lage, das Richtige zu tun, ohne bei jeder kleinen Entscheidung kalkulieren zu müssen, ob es jetzt dein eigenes Überleben gefährdet.
Und genau diese moralische Freiheit ist das erklärte Ziel Aber der Autor war natürlich Realist. Er wusste, dass Menschen, selbst wenn die diese Freiheit einmal geschmeckt haben, sehr schnell vergesslich sind.
Oh ja.
Unter Druck fallen wir ja alle wahnsinnig schnell in unsere alten Ängste und zwanghaften Verhaltensmuster zurück. Und um diesen radikal mutigen Lebensstil auf Dauer aufrechtzuerhalten, brauchte die Gemeinde eben andauernde Hilfe.
Und dafür führt der Autor Jesus dann in der letzten Passage unseres Textes in so einer völlig neuen Rolle ein, oder? Nämlich als den ultimativen Hohepriester.
Ganz genau.
Im Griechischen heißt das Archireus oder das lateinische Wort ist Pontifex, was wörtlich übersetzt einfach Brückenbauer bedeutet.
Richtig.
Aber wenn ich mich jetzt mal in so einen Hörer im ersten Jahrhundert hineinversetze, da bin ich schon echt irritiert. Die Hohepriester im antiken Israel, die galten zu dieser Zeit bei vielen als tief, tief korrupt.
Ja, das waren oft rein politische Ämter.
Genau. Warum wählt der Autor ausgerechnet diesen historisch so krass belasteten Titel, um Vertrauen bei einer völlig desillusionierten Gemeinschaft aufzubauen? Warum sagt er nicht einfach, er ist der wahre König oder so?
Das wirft eine wichtige Frage auf. Denn ohne den historischen Kontext aus dem 2. Jahrhundert vor Christus entgeht uns hier echt die eigentliche Pointe.
Okay, erzähl.
Wir müssen dafür zurück in die Zeit des Seleukidenkönigs Antiochos IV. Unter seiner Herrschaft wurde diese ganze Linie der Hohepriester in Jerusalem wirklich völlig korrumpiert.
Wie schlimm war's?
Sehr schlimm. Hochstapler und politische Opportunisten kauften sich das Amt des Hohepriesters buchstäblich mit Bestechungsgeldern vom König.
Das heißt, das heiligste Amt der gesamten Religion wurde einfach zu einem käuflichen Posten für den Meistbietenden? Das muss doch in den frommen Kreisen ein massives Trauma ausgelöst haben.
Ein Trauma, das die religiöse Landschaft komplett spaltete. In Randgruppen führte dieser Verrat zu einer tiefen, fast schon brennenden Sehnsucht nach einem echten, reinen, priesterlichen Messias.
Aha.
Die Erwartung war eben nicht mehr nur ein königlicher Befreier aus der Linie Davids, der da mit dem Schwert herrscht, sondern ein absolut fehlerfreier Priester aus der Linie Aarons. Wir finden zum Beispiel starke Beweise für diese Hoffnung in der Qumran-Gemeinde.
Ah, die Leute hinter den Schriftrollen vom Toten Meer.
Genau die. Die hatten sich komplett von diesem korrupten Tempelbetrieb in Jerusalem abgewandt.
Unsere Quellen erwähnen hier ja auch noch dieses antike Dokument namens Testament von Levi, speziell das Kapitel 18. Und wenn man das so liest, da schwärmt der Text ja regelrecht von so einem zukünftigen Priester, der die Finsternis beendet, die Sünde zum Verschwinden bringt. Und das ist ein wahnsinnig faszinierendes Zitat, die Tore des Paradieses öffnet.
Ja.
Das war also dieser ganze kulturelle Nährboden. Die Leute warteten händeringend auf einen Priester, der seinen Job verdammt nochmal endlich richtig macht.
Und die theologische Innovation des Hebräerbriefs, die besteht jetzt genau darin zu verkünden, Jesus erfüllt exakt diese jahrhundertealte Sehnsucht, aber auf eine Art und Weise, die wirklich alle Erwartungen sprengt.
Krass.
Er amtiert eben nicht in einem von Menschen gebauten irdischen Tempel in Jerusalem, der ja jederzeit wieder korrumpiert werden könnte.
Nein, sondern?
Er amtiert um himmlischen Heiligtum. Und anstatt da endlos irgendwelche Tiere auf dem Altar darzubringen, opfert er einfach sich selbst zur endgültigen Reinigung der Sünden.
Und da schließt sich der Kreis zu unserem Anfang.
Genau.
Weil er selbst all diese Versuchungen, den extremen physischen Schmerz, diese totale soziale Schande und die extremen Härten als Mensch wirklich am eigenen Leib durchlebt hat, ist er der perfekte Patron für diese marginalisierte Gruppe. Er ist dieser ultimative Brückenbauer, der ganz genau weiß, wie sich die Hörer in ihrer Verzweiflung gerade fühlen. Er vermittelt eben nicht irgendwie von oben herab, sondern mit radikaler, gelebter Empathie.
Er wird vom Text ja auch ganz explizit als barmherziger und treuer Hohepriester beschrieben. Die Botschaft an die Gemeinde ist da wirklich unmissverständlich. Ihr müsst eure Ängste, eure Schande und eure ganzen Versuchungen eben nicht isoliert durchstehen.
Mhm.
Ihr habt einen Patron, der aus absolut eigener, schmerzhafter Erfahrung weiß, was es bedeutet, alles zu verlieren.
Was für eine wilde Reise durch dieses antike Dokument, oder?
Oh ja, absolut.
Wir haben heute gesehen, wie so eine alte Predigt diese sprachliche Brillanz einer Neuinterpretation von Psalm 8 nutzt. Wir haben verstanden, wie sie stoische Philosophie über den Tod aufgreift und einfach mit kosmischer Apokalyptik anreichert.
Mhm.
Und wir haben gesehen, wie sie diese tiefe Empathie verwebt, um für eine komplett am Boden liegende Gemeinschaft Schande in absolute Ehre zu verwandeln. Der Text zeigt uns eigentlich, wie die Überwindung der Todesangst der Schlüssel zu unerschütterlichem Mut ist.
Richtig.
Und die praktische Anwendung war damals genau wie heute. Du musst deine Krisen nicht allein bekämpfen. Du kannst quasi jederzeit direkt zum Thron der Gnade eilen.
Ja, dieser Kext, der verlangt von seinen Lesern wirklich, ihre Perspektive radikal zu verschieben. Weg von dieser kurzfristigen Panik und der Meinung der Gesellschaft im Hier und Jetzt hin zu einer, ja, viel größeren, unverwüstlichen Realität.
Bevor wir uns jetzt für heute verabschieden, möchte ich dir, unserem Zuhörer, noch einen kleinen provokanten Gedanken mit in den Tag geben.
Oh, da bin ich gespannt.
Einen Gedanken, der auf unserer ganzen Diskussion über dieses Betriebssystem der Todesangst aufbaut, aber eine etwas philosophischere Abzweigung nimmt. Wir haben ja vorhin besprochen, wie die unbewusste Angst vor dem Tod und dem Vergessenwerden all unsere zwanghaften Verhaltensweisen, unsere Gier nach Sicherheit und unseren Drang, so ein Vermächtnis zu hinterlassen, wirklich antreibt.
Ja.
Aber überleg dir mal Folgendes für deinen heutigen Tag. Wenn wir als Menschen es wirklich schaffen würden, diese Angst vor dem Ende und dem Vergessenwerden komplett und restlos abzulegen.
Okay.
Würde das unseren menschlichen Ehrgeiz und unseren Drang nach Fortschritt völlig zerstören, weil uns plötzlich dieser ganze innere Motor fehlt? Oder würde genau das zu einer völlig neuen, ja fast schon unendlichen Form von Kreativität führen, die zum allerersten Mal in der Menschheitsgeschichte eben nicht von Ego und Panik getrieben ist?
Wow, das ist eine fantastische, echt weitreichende Frage. Was passiert mit der Zivilisation, wenn das eigentliche Motiv der Angst plötzlich komplett wegfällt?
Genau. Denk da mal drüber nach, wenn du das nächste Mal durch irgendwelche alten Texte scrollst oder ein vermeintlich verstaubtes Buch aufschlägst. Vielleicht ist es ja auch ein Überlebenshandbuch. Wir bedanken uns jedenfalls von Herzen für deine Zeit, deine Neugier und deine Bereitschaft, heute so tief mit uns zu tauchen. Im Namen von The Deep Dive, bleib neugierig und bis zum nächsten Mal.